Deutschlandfunk Interview.
Gespart wird im neuen Bundeshaushalt an allen Ecken und Enden und auch die Goethe-Institute, mit denen ja die deutsche Sprache, die Werte, die Kultur in die Welt getragen werden sollen, die müssen zukünftig kürzer treten, sie müssen Standorte schließen und Personal abbauen. Das alles ist Teil einer größeren Reform, die von den Abgeordneten schon im letzten Jahr gefordert wurde. Allerdings muss man auch sagen, es werden nicht nur Standorte dicht gemacht, sondern auch neue Schwerpunkte zum Beispiel in Osteuropa gesetzt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagt dazu in unserem Interview der Woche:
Wenn es darum geht, in einem Haushalt einzusparen oder einen Haushalt sozusagen zu konsolidieren, dann muss man sehr gut aufpassen, was wir uns nicht leisten können. Also wo eine Einsparung falsch wäre, weil sie uns teuer zu stehen kommt. Und ich weiß, dass gerade das Auswärtige Amt auch mit massiven Kürzungen betroffen war und bin sicher, dass Annalena Baerbock überhaupt nicht glücklich damit ist, dass es jetzt auch zu Einsparungen kommt beim Goethe-Institut. Ich glaube, dass zu Politik, zu Außenpolitik, genauso wie zur Innenpolitik eben auch die Kulturpolitik gehört. Das weiß ich, das ist ein großes Anliegen vom Auswärtigen Amt. Aber dann müssen eben die Ressorts auch so finanziell ausgestattet sein, dass sie diese Aufgabe erfüllen können.
Jetzt wollen wir aber erstmal hören, was Jürgen Hart zu den Einsparungen und der Reform bei den Goethe-Instituten sagt. Er ist der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Hart.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Ist es legitim, ist es notwendig, bei den Goethe-Instituten den Rotstift anzusetzen?
Ich beklage ausdrücklich, dass wir, wenn man jetzt mal die Sonderausgaben wegen Corona bei Wirtschaft und Gesundheit rausnimmt, im Auswärtigen Etat die größten Einsparpläne der Bundesregierung haben. -17,7%. Humanitäre Hilfe wird um mehr als 1 Milliarde gekürzt. Stabilisierungsmittel und eben auch die Mittel für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Es bleibt bei dieser sogenannten Kulturmilliarde, aber das ist ja angesichts der Inflationsentwicklung in der ganzen Welt real weniger. Mhm. Davon losgelöst, finde ich, sollte man aber offen sein für den Reformprozess des Goethe-Instituts. Unabhängig von der Frage, ob auch dort Mittel gekürzt werden müssen, ich würde mir wünschen, wenn das nicht der Fall wäre, finde ich es richtig, dass man diese Reform anpackt. Die Goethe-Institute weltweit machen eine gute Arbeit, aber es ist natürlich notwendig, dass auch alle paar Jahre, in diesem Fall ist es vielleicht sogar eine Jahrzehnte Reform, auf den Prüfstand zu stellen und Veränderungen vorzunehmen, einfach damit die Schlagkraft dieser Institute für die Darstellung Deutschlands in der Welt und für die Vermittlung der deutschen Sprache in der Welt entsprechend zu schärfen.
Bevor wir auf die Inhalte der Reform kommen, noch mal ganz kurz zum Finanziellen. Wir haben gerade Claudia Roth gehört, die auch gesagt hat, Annalena Baerbock hat sich damit sicher sehr schwer getan mit den finanziellen Kürzungen. Hätte sie eine Wahl gehabt, ist Christian Lindner schuld?
Also sie hat am Ende wohl dem Haushaltsentwurf der Bundesregierung zugestimmt. Ich glaube, man hätte das auch verweigern können und damit eine neue Runde der Diskussionen einleiten müssen. Denn die Kürzung im Auswärtigen Etat, etwa bei der humanitären Hilfe, das bedeutet, wir geben weniger an die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes, die Flüchtlingslager unterhalten. Und wir wissen doch aus der Syrien-Flüchtlingssituation, dass in dem Augenblick, als die finanziellen Mittel für diese Flüchtlingslager reduziert wurden, als die Vereinten Nationen, das Rote Kreuz, die nicht mehr voll finanzieren konnten, in dem Augenblick haben sich die Menschen auf den Weg gemacht, weil sie gesagt haben, jetzt geht's hier auch im Flüchtlingslager den Berg runter. Und sie haben sich auf den Weg gemacht Richtung Europa, Richtung Deutschland. Und es ist geradezu fahrlässig, das jetzt wieder zu riskieren. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Das hat mit der Arbeit der Goethe-Institute nichts zu tun.
Okay, aber Sie haben jetzt trotzdem gesagt, diese Kürzungen, da hätte man sich vielleicht eher dagegen stellen müssen. Auf der anderen Seite kritisiert die Union die Ampel ja auch immer dafür, sie würde eigentlich gar nicht wirklich sparen. Die Union verteidigt auch die Schuldenbremse. Aber da, wo die Ampel spart, da passt es dann auch wieder nicht. Ist das nicht auch ein Stück Wohlfeil?
Zunächst mal muss man ja sagen, dieser Bundeshaushalt 24 ist auch deswegen so knapp gestrickt, weil die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland schwach ist. Wir haben in den letzten Jahrzehnten unter Angela Merkel immer ein Wirtschaftswachstum gehabt, was mindestens auf EU-Niveau lag. Und wir haben deswegen jedes Jahr real mehr Einnahmen in der Kasse gehabt. Und es fehlen jetzt eben 30, 40 Milliarden Euro Steuereinnahmen, die da wären, wenn die Wirtschaft Deutschlands sich nur so entwickeln würde wie im europäischen Durchschnitt. Wenn dieses Geld da wäre, müssten wir diese riesigen Summen im Auswärtigen Etat -17,7% nicht kürzen. Und wir könnten auch in anderen Bereichen bessere Schwerpunkte setzen. Die Bundesregierung hat ja Geld für einiges übrig, was hier irgendwie wichtig ist im Koalitionsvertrag. Ich beklage, dass es eben einfach beim Auswärtigen Amt an der falschen Stelle gekürzt ist und auch die Goethe-Institute müssen einen Reformprozess machen können, der frei ist von dem extremen finanziellen Druck. Ja, eine Reform, eine strukturelle Form einer solchen Institution ist ja auch wirklich viel klüger zu machen, wenn man es nicht nur unter dem Finanzdiktat sieht, sondern wenn man es einfach unter der Verbesserung der Arbeit sieht.
Okay, also Sie sagen, eine Reform finden Sie prinzipiell sinnvoll, nicht unbedingt unter Spardruck. Wenn Sie sagen, Reform ist sinnvoll, was war bisher schlecht am Goethe-Institut?
Zum einen haben wir natürlich neue Erfordernisse, was die Sprachausbildung angeht. Wir haben ja die Absicht, dass wir Menschen, die hier in Deutschland arbeiten wollen, auch ins Land lassen, dass sie hier ihre Arbeit, ihre Berufstätigkeit begründen können. Dafür müssen sie aber gute Kenntnisse der deutschen Sprache haben. Und das macht das Goethe-Institut. Und ich glaube, gerade auch die Zeit unter Corona, wo es sehr schwer war, diesen Sprachunterricht durchzuführen, weil schlicht und einfach die persönliche Begegnung in den Sprachschulen nicht möglich war, dass das Goethe-Institut gezeigt hat, dass es das gut hinkriegt.
Aber Sie sagen jetzt, das Goethe-Institut macht das gut, vermittelt diese Sprachkenntnisse. Wo ist dann da der Reformbedarf?
Der Punkt ist, dass diese Sprachschulung nicht der große finanzielle Faktor ist, weil diese Sprachkurse sich ja zum großen Teil selbst finanzieren. Also die Menschen, die die Kurse machen, zahlen dafür. Das Problem ist im Bereich der Vertretung der deutschen Kultur im Ausland, also der Kulturvermittlung deutscher Kultur im Ausland. Und da haben wir im Goethe-Institut tatsächlich seit vielen Jahren eben auch Außenstellen, unter denen insgesamt über 150, wo man vielleicht heute ein Fragezeichen dran machen kann, ob das noch im Sinne der deutschen auswärtigen Politik notwendig und richtig ist. Ich denke jetzt mal an Rotterdam oder an Lille. Das sind Städte, wo vielleicht doch auch auf andere Weise deutsche Kultur und deutsche Interessen vertreten werden können. Und wir müssen mehr tun in Zentralasien und das ist ja auch Teil dieses Konzepts.
Jetzt haben Sie Lille angesprochen, Rotterdam, das sind unter anderem Standorte, die jetzt schließen müssen. Es gibt noch andere in Frankreich und in Italien, zum Beispiel auch in Washington. Sie sagen, das finden Sie nachvollziehbar. Ist der Austausch, die Verständigung mit Frankreich oder Italien schon so stabil, dass man darauf verzichten kann?
Sie fußt eben auf viel mehr Säulen, als das vielleicht vor 40, 50 Jahren durch die Goethe-Institute geleistet wurde. Natürlich ist es ein Verlust, wenn das Goethe-Institut zum Beispiel in Rotterdam oder in Genua zukünftig nicht mehr arbeiten kann. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten, Partner zu finden in diesen Ländern, auch Menschen zu finden in diesen Ländern, die den deutsch-italienischen oder deutsch-niederländischen Kulturaustausch weiter betreiben. Und auch Washington, dort sind wir mit vielen deutschen Institutionen vertreten. In Amerika wird insgesamt nach meinem Verständnis dieses Reformkonzeptes die Arbeit eher intensiviert, aber eben in der Fläche. Nicht nur dort, wo wir sowieso mit starken Präsenzen vertreten sind, wie zum Beispiel Washington oder New York, sondern eben auch im Mittleren Westen, wo es Menschen gibt, die vielleicht beim Blick auf die Landkarte gar nicht so genau wissen, wo Deutschland und Europa liegt. Also von daher glaube ich, dass das dort effizienter funktionieren kann. Das verdient auch unsere Unterstützung.
Wahrscheinlich ist es trotzdem so, dass ausländische Bildungsarbeit und Verständigung dann am sinnvollsten ist und gut funktioniert, wenn sie sehr langfristig angelegt ist. Jetzt haben Sie beispielsweise Institute wie Lille angesprochen, die es seit sehr, sehr langer Zeit gibt. Ist es da klug, Goethe-Institute nach der aktuellen geopolitischen Lage auszurichten, je nachdem, wie die gerade ist, zu sagen, dann strukturieren wir alle paar Jahre irgendwie um und schließen die Institute?
Ja, ich glaube schon, dass das Ziel dieser Reform ist, eben nicht jetzt einen kurzfristigen unter Finanzdruck stehenden eine Umstrukturierung vorzunehmen, sondern eben doch ein langfristiges Konzept für die Goethe-Institute weltweit anzulegen, das dann auch die nächsten Jahrzehnte trägt. Deswegen nehmen wir als Opposition auch an diesem Prozess engagiert teil. Wir haben selbst auch mit dem Generalsekretär Ebert mehrere Gespräche über diese Fragen geführt. Und wir glauben, wenn man das gemeinsam, vielleicht auch über Parteigrenzen hinweg, vernünftig organisiert und dem Goethe-Institut die Unterstützung gibt, dann auch diese Reform umzusetzen, vielleicht auch durch die Hinterlegung im Haushalt, dass man eben vielleicht nicht so viel kürzen muss, wie jetzt vorgesehen ist, dann kann daraus etwas Gutes werden. Und dann werden wir in ein paar Jahren, wie man das so schön sagt, evaluieren. Dann muss man gucken, ob diese Reform tatsächlich die Ziele der Reform erfüllt oder ob man weitergehen muss. Und daran würden wir uns gerne beteiligen. Ich bin einen solchen strukturierten Prozess unter Beteiligung aller Fachleute in der Politik und in der Verwaltung besser, als wenn man so etwas übers Knie bricht.
Sagt Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Ganz herzlichen Dank für das Interview.
Auf Wiederhören.